Hallo, Michael.
Hallo Sebastian.
Es ist mal wieder Zeit für eine Einstiegsfrage, die ich mir jetzt sehr spontan aus den Fingern saugen muss, weil ich denke immer nicht dran, dass wir so eine brauchen. Deswegen meine Frage, wenn du eine Person hättest, die quasi so ein bisschen wie ein freiwilliger Bediensteter oder eine freiwillige Bedienstete immer so mit dir mitläuft und dich immer so supportet, ne, wie so ein Alfred für Batman.
Oder ein Vincent bei Tomb
Ja,
Raider.
genau.
Ja.
Was wäre so die eine Fähigkeit, die diese Person echt haben müsste, damit sie für dich wirklich nützlich ist?
Das kommt natürlich jetzt aufs Abenteuer an, ne? Ich dachte mir irgendwie so jemand, der permanent Pizza backt, das wäre irgendwie
Ja,
ziemlich cool.
genau.
Das wäre
Ich
cool.
habe jetzt tatsächlich ans Privatleben eher gedacht und nicht an irgendeine super abenteuerliche
Aber
Situation,
siehst du,
sondern einfach
mit
so.
dem Pizza-Dings ist eigentlich ganz cool. Wobei, lustig, ich hatte damals, also beziehungsweise habe ich immer noch, einen Kumpel namens Marco, der war irgendwie so, wir haben über Matrix quasi nachgespielt. Das heißt, wenn ich irgendwo mit dem Auto entlang gefahren bin und ich kam nicht weiter, dann habe ich ihn angerufen und gesagt, du bist jetzt mein Operator wie in Matrix. Und dann hat er wirklich, da ist er dann so am Computer und hat mir meine Infos zukommen lassen, du musst jetzt da und da abbiegen. Das hatte ich wirklich im Real Life und wenn ich nicht Marco nehmen würde, dann würde ich jemanden nehmen, der mir immer Pizza macht. Also auf jeden Fall extrem gut kochen kann. Also das wäre ziemlich cool.
Okay, ja, das ist sehr cool. Ich glaube, ich hätte langweiligerweise tatsächlich gerne so eine Butler-Person, die für mich cutten kann, die meine Videos bebildern und schneiden kann und vielleicht auch so ein bisschen Social Media für mich macht. Das wäre sehr gut. Ich weiß schon, das sind einfach nur zwei Jobs von Leuten, die ich dafür bezahlen sollte, aber wenn ich das auch als Begleitperson Butler haben könnte, dann nehme ich das.
Der Social Media Butler, okay.
Der Social Media Butler, genau.
Vincent mit ganz vielen Handys am Körper. Genau. Und
Ja.
Sebastian, denkt dran, Instagram ruft wieder. Oh Gott.
Ja. Der 2 Uhr Instagram-Post ist fertig, Sir.
Am besten reicht dir das Handy dann auf so einem Silbertablett, damit du dir das angucken kannst.
Ja,
Möchten Sie diesen
genau.
Post absegnen,
Sehr
Lord
gut.
Birdrider? Ja, das sieht gut aus. Durch, durch.
Ja. Na, perfekt. So, warum habe ich diese Frage
Ja,
gewählt?
warum?
Weil wir heute über Dragon's Dogma 2 reden. Und ein ganz wichtiger, großer Part sind die sogenannten Pawns, also Begleiter, Begleiterinnen, Figuren, die einem, wie der Name schon sagt, durch das Spiel begleiten und eben eine ungewöhnlich große Rolle spielen, selbst für Rollenspielverhältnisse. Oder zumindest eine sehr besondere Rolle, die man so nicht in anderen Spielen sieht, außer in der Dragon's Dogma-Reihe. Hast du das Original Dragon's Dogma damals gespielt? Ich meine mich zu erinnern, dass eher nicht, ne?
Ich weiß nämlich gerade auch nicht, ich kann mich nicht erinnern, wann wir drüber geredet haben. Wir haben drüber geredet und ich habe dir gesagt, ich habe es nicht gespielt. Du hast dann laut was geschrien und dann habe ich gefragt, was denn los sei. Und du so, ja, das musst du unbedingt gespielt haben. Und dann habe ich es mir mal im Sale gegönnt und auch mal in den ersten kurz reingespielt. Und im zweiten bin ich jetzt tiefer drin. Das ist ja wirklich eine sehr interessante, nischige, ungewöhnliche Rollenspielreihe. Also, um deine Frage zu beantworten, in den ersten weniger als in den zweiten.
Okay. Ich bin ja ein Riesenfan vom ersten und hätte nie gedacht, dass tatsächlich nochmal ein zweiter Teil kommt, weil der erste war kommerziell nicht sehr erfolgreich. Das war wirklich eher so ein Nischenklassiker, ne, sehr beliebt bei den Fans, aber kaum darüber hinaus. Aber mich hat das Spiel halt wirklich sehr fasziniert, weil es mit wahnsinnig vielen cleveren Ideen daherkommt, die so noch nie ein anderes Spiel gemacht hat. Und das hat zu einer super interessanten Mischung geführt. Und sowas begeistert mich immer. Wenn so ein Spiel alle Konventionen bricht und sich traut, was komplett Neues zu sein, und dann funktioniert das alles auch noch, ne? Und es wird ein unterhaltsames Spiel draus. Das finde ich, das begeistert mich komplett. Und da hat mich der erste Teil sehr abgeholt. Dementsprechend waren jetzt meine Erwartungen für den zweiten Teil auch sehr hoch. Und ja, darüber reden wir heute, ob diese Erwartungen erfüllt wurden, beziehungsweise ob es dich als Serienneuling in den ersten Stunden abholen konnte. Also das kann man, glaube ich, auch gleich am Anfang dazu sagen. Das ist jetzt basically so ein bisschen ein erster Eindruck, eine erste Einschätzung dieses Spiels. Ich habe zwar sehr viel Zeit reingesteckt seit Release, aber ich bin jetzt auch nur so bei knapp über 15 Stunden, Richtung 20 Stunden würde ich mal schätzen. Also für so ein RPG, für so ein JRPG, das es ja technisch gesehen ist, noch nicht viel, aber ich habe schon sehr viel Gesprächsbedarf, auf jeden Fall.
Da bin ich mega gespannt, von dir zu hören. Und ich betrachte mich so ein bisschen heute als deine Moderationsassistenz. Ich bin dein Pawn. Meine Fähigkeit ist, dass ich Fragen stelle und du kannst Antworten darauf geben. Was ich jetzt mega interessant finde, die Presse lobt es in den höchsten Tönen. Gleichzeitig jetzt von der Community-Seite her wird viel drüber gemeckert, dass die Performance nicht so gut sein soll, vor allem nicht auf dem PC, 30 FPS. Ich finde es sehr spannend, dass jetzt gerade zeitgleich zwei recht, ich will nicht sagen ähnlich, das wäre wieder gemein, aber ich würde sagen, es ist interessant, dass gerade der März so ein Rollenspielmonat ist, weil jetzt Rise of the Ronin erschienen ist von Team Ninja, über Sony gepublished und gleichzeitig auch Dragon's Dogma 2 und beide irgendwie am selben Tag und beide auch gegeneinander quasi jetzt so eine Rollenspielkonkurrenz führen und beide sich auch dafür entschieden haben, jetzt grafisch keine Oberbrocken zu sein, aber dann halt mehr auf die Inhalte zu legen. Erste Frage, die erste Metafrage, sagt der Rise of the Ronin überhaupt etwas?
Ja, aber ehrlich gesagt nur, weil wir mal im Vorfeld drüber geredet haben, ob wir da einen Podcast dazu machen wollen oder nicht. Ansonsten hätte ich das null auf dem Schirm gehabt. Nee.
Das ist marketingtechnisch auch komplett untergegangen, ja.
Und ich kann auch tatsächlich mit, also ich habe auch tatsächlich von, Team Ninja ist ja, das, ne? Ich habe tatsächlich auch von denen kaum Spiele gespielt. Deswegen habe ich da auch nicht viel Bezug dazu.
Ja, die gehen jetzt mit Rise of the Ronin, gehen die so ein bisschen den Elden Ring-Weg. Also das, was die ursprünglich immer gemacht haben, das machen die jetzt noch, da hauen die jetzt noch eine Open World mit drauf. Das ist so das das große Neue von Rise of the Ronin. Es ist Assassin's Creed, nur halt mit einem Dark Souls-Kampfsystem versus einem Dragon's Dogma 2, das jetzt für viele betitelt wird als, es ist eine Fortsetzung und gleichzeitig eine Rückkehr. Würdest du das so unterstreichen?
Das trifft sogar sehr gut, würde ich sagen, ja, es ist wirklich so. Ich bin ja, wie schon gesagt, ne, ich hatte große Erwartungen an den Nachfolger, weil ich mir dachte, okay, der erste war so super innovativ und hatte so viele coole Ideen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt der Nachfolger an neuen tollen Ideen noch zusätzlich bieten wird. Habe ich so ein bisschen erwartet, dass so ein innovatives Spiel auch einen sehr innovativen Nachfolger kriegt. Und war dann, was den Aspekt angeht, tatsächlich kann ich schon mal sagen, ein bisschen enttäuscht, weil es steckt nicht wirklich Neues drin, ehrlich gesagt. Es ist fast schon so ein bisschen wie ein Reimagining vom ersten Teil. Die ganzen, also wenn man den ersten Teil gespielt hat, wenn man den so gut kennt wie ich, dann ist man sofort zu Hause. Alle Mechaniken funktionieren genauso, das Kampfsystem funktioniert genauso. So die Zauber wurden teilweise leicht verändert, sehen definitiv sehr viel eindrucksvoller aus, aber von der Funktion her genau gleich. Und es ist einfach dasselbe. Was ich gar nicht, also ne, das will ich gar nicht kritisieren, weil das war gut und es ist schön, dass es wieder gut ist. Aber ich habe irgendwie Innovation erwartet von so einem innovativen Spiel. Da kam aber nicht. Naja.
Aber dafür more of the same und more of the good same demnach.
Genau,
wie es klingt.
Genau.
Ich hab's ja auch selber getestet und kann dazu aber keine so fundierte große Meinung geben, weil gerade so viele Spiele gleichzeitig kommen sind. Dass ich interessant fand, ich hatte bei diesem Spiel vor allem so das Herr-der-Ringe-Gefühl gehabt, weil das, glaube ich, noch viel stärker in den Vordergrund ist. Bei den GefährtenInnen hatte man das schon im ersten Teil, aber in dem ist es so ein bisschen Roadtrip-artig, weil man jetzt quasi auch so einen Ochsenkarren dazu kriegt, mit dem man dann halt von Ort zu Ort reist und auch permanent angegriffen werden kann und auch Lager aufbauen kann. Und manche haben das so ein bisschen als langatmig beschrieben. Ich fand es jetzt eigentlich ganz gut, so einfach so ein ruhiger Roadtrip ist und vor allem, dass ich mich mit, auch wenn ich dann irgendwo mal bin, dann gucke ich mir auch Gegenden besser an, anstatt dass die Schnellreise einfach eine gesamte Open World halt killt. Wie siehst du das? Wahrscheinlich ist es eines der größten Neuerungen von Dragon's Dogma 2 ist.
Also im Endeffekt, dieser Ochsenkarren ist ja im Endeffekt schon eine Art Schnellreisesystem. Und ich nutze den nicht, ehrlich gesagt, weil in Dragon's Dogma die Reise von A nach B eigentlich der Kern des Spiels ist, mehr oder weniger. Also es ist genau wie du gesagt hast, so ein Abenteuerspiel, so ein Roadtrip-Spiel. Man geht irgendwo, ne, man kommt in ein kleines Dorf, da hat man durchaus NPCs, da hat man durchaus nette kleine Geschichten. Ne, jeder NPC hat einen eigenen Namen und du kriegst sogar in deinem Menü so einen kleinen Punkt, wo wirklich jeder einzelne NPC dieser Spielwelt wie in so einem kleinen Freundschaftsbuch mit Foto unterschreibt und so Vorlieben und Abneigungen und so weiter. Und das ist schon alles nett, aber der Kern des Spiels ist schon sehr stark, dass du dann eben von A nach B gehst und da irgendwas erledigst und wieder zurückkommst. Also der Weg ist das Ziel. Das ist wirklich sehr so, na, wie halt, wie jetzt so diese Breath of the Wild-Formel so ein bisschen in die Richtung, was das angeht, was die Open World angeht. Die ist jetzt nicht wie ein Fallout zum Vergnügungspark, wo quasi der offene Weltraum nur der Weg von A nach B ist und B ist dann tatsächlich die Attraktion, sondern hier ist wirklich der Weg die Attraktion. Und mit diesem Ochsenkarren kann man Wege quasi verkürzen, man kann sich da reinsetzen, funktioniert wie ein Taxi. Man muss halt immer warten, bis der fährt, ne? Aber da gibt es extra so eine Wartehaltestelle, wo man Zeit vergehen lassen kann. Und in dem Ochsenkarren kann man ja dann, ich mag das, wenn ich ihn benutze, sehr gerne, dass ich mir die Umgebung angucke, weil manchmal findet man vielleicht sogar irgendwo in der Entfernung irgendwelche Schätze blinken und steigt dann doch aus. Das kann man jederzeit machen. Ähnlich wie in GTA zum Beispiel, das Taxifahren tatsächlich. Man kann aber auch den Snooze-Button drücken und dann schläft die Figur so ein bisschen ein und dann überspringt man einen gehörigen Anteil der Fahrt und wacht eigentlich nur auf, wenn man doch mal irgendwie angegriffen wird. Ich glaube, im späteren Spiel ist das, glaube ich, sehr cool, weil das war so ein Kritikpunkt im ersten Teil und das kann ich auch nachvollziehen, dass man halt immer und immer wieder die gleichen Wege laufen muss und immer wieder auch die gleichen Gegnertypen trifft. Und ich fand das einerseits ganz schön, weil ich die Welt aus dem ersten Teil halt wirklich in- und auswendig kenne, viel mehr wahrscheinlich als so gut wie jedes andere Open-World-Spiel. Aber ich kann verstehen, dass das manchen zu monoton ist. Und da ist diese Ochsenkarre ein gutes Mittel, um das abzukürzen auf jeden Fall. Ja, aber ist mir eigentlich wurscht, dieses Feature.
Wie, welche Klasse spielst du?
Also das Coole an Dragon's Dogma ist ja auch, dass dieses Klassensystem sehr frei ist. Mhm. Du kannst jederzeit jede Klasse lernen für so eine Währung, die man ansammelt, indem man einfach nur kämpft und hochlevelt in seiner Klasse. Für die Währung kauft man nicht nur neue Attacken für seine aktuelle Klasse und auch passive Fähigkeiten, sondern eben auch neue Klassen, die man auch nach und nach dann so freischalten kann. Und angefangen habe ich mit einer Magierin, weil ich mir einfach mal die Zauber angucken wollte, weil die im Original schon auch teilweise sehr eindrucksvoll waren. Gerade dann später von der Erzmagierklasse. Aber auch die Magierklasse war schon ganz nett und war ganz interessant. Aber ich finde, das echte Herz vom Gameplay, und das kann ich auch jedem empfehlen, der das neu anfängt, ist definitiv, sind die Nahkampfklassen. Bogenschütze ist schon cool, Magier ist schon cool, das hat seine Vorteile. Man steht eher am Rand und macht entweder sehr crazy shit oder auch wirklich so mächtige Eisexplosionen und später dann Wirbelstürme und Asteroidenschauer, sieht mega geil aus. Aber richtig cool ist es, wenn man Nahkämpfer ist und vor allem, wenn man dann gegen die großen Monster kämpft, die Minotauren, die Zyklopen, die Greife und so weiter und auf die drauf springt und sich im Fell und Gefieder festhängt und versucht dann den Kopf zu klettern, damit man in Auge oder Kopfgegend stechen kann und immer die Ausdauerleiste währenddessen im Auge behält. Da kommt total cooles Action-Feeling aus und da empfehle ich eine der vielen Nahkampfklassen. Am Anfang hat man ja die Wahl zwischen Diebkrieger, Barbar, Magier und ich habe mich da eben für Magier entschieden und dann nach einer gewissen Zeit auf Krieger gewechselt, einfach damit ich beides mal gesehen habe und bin jetzt mit Krieger sehr zufrieden. Also bei mir ist es eine Kriegerin, aber ja. Genau.
Dieses Klettern ist ja irgendwie so das Shadow of Colossus-mäßige an Dragon's Dogma. Mhm. Ne? Und das ist auch im Gameplay immer so dasjenige, woran man erkennt, dass es Dragon's Dogma ist. Nach den 15 Stunden, die du jetzt drin bist, ist es wieder wie zu Hause ankommen? Oder hast du auch schon Ermüdungserscheinungen, weil es eigentlich wieder wie Teil 1 ist?
Hatte ich am Anfang tatsächlich, witzigerweise. Ne? Das war diese Enttäuschung. Am Anfang dachte ich mir so, okay, ich bin gespannt, was jetzt alles auf mich zukommt. Und dann habe ich nach und nach sehr schnell gemerkt, aha, okay, wieder genau das Gleiche. Okay, schön. Also es kommen ja sogar NPCs wieder vor, die man aus dem ersten kennt. Es kommen Gegenden wieder vor, die man kennt. Die Welt ist einfach nur sehr viel schöner und größer geworden. Ansonsten ist es basically wirklich das Gleiche. Und das war im ersten Moment tatsächlich für mich eher irritierend. Das war kein Gefühl von, ach schön, ich komme nach Hause, sondern eher so ein, ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob das so notwendig war, ne? Aber je länger ich gespielt habe, desto mehr hat sich dann vor allem eben auch diese neu gestaltete Welt ausdifferenziert. Es gibt doch viel mehr Orte als im ersten Teil, viel mehr kleine Dörfer, viel mehr NPCs. Na, einfach mehr von allem, größer, alles ist größer. Neue Gegnertypen, aber genauso auch die alten Gegnertypen, die man schon kennt. Mehr Angriffe und Zauber auch, aber genauso die alten Zauber, die man alle schon kennt. Und das war dann eigentlich, je länger ich gespielt habe, desto cooler fand ich's. Aber ich habe tatsächlich irgendwie lange gebraucht, um da so richtig, weil ich kann das, kennst du das Gefühl, wenn man so ein Spiel spielt und man kann nicht so wirklich die Essenz des Ganzen greifen, man versteht nicht so ganz die Designphilosophie dahinter
Death
irgendwie.
Stranding.
Ja,
Aber
vielleicht so,
brauchte ich
kann
Zeit,
schon
da
sein.
brauchte ich Zeit, ja.
Und irgendwann macht es dann Klick, ne? Dann wird so eine Kaskade des Verstehens ausgelöst und dann begreift man das Spiel so ein bisschen, ne? Und hat bei mir tatsächlich bei Dragon's Dogma sehr lange gebraucht, bis ich wirklich reingefunden habe und wirklich verstanden habe, was das jetzt im direkten Vergleich zum ersten eigentlich sein will. Aber dann fand ich es schon sehr, sehr nice, als es eben endlich Klick gemacht hat.
Lass mich dazu eine Zusatzfrage stellen. Hast du das Gefühl, dass man die ab jetzt Teil 1 nicht mehr nachholen muss, weil Teil 2 im ersten so ähnlich ist?
Das kann man schon so sagen. Ich glaube, es könnte auch funktionieren, dass man jetzt erstmal den ersten spielt und dann direkt den zweiten, ne, weil es ist irgendwie so eine kleine natürliche Progression, aber auch kein großer Sprung. Was ich halt echt irre finde, wenn man sich anguckt, wie lang die Spiele auseinanderliegen zeitlich. Aber ja, aber tatsächlich kann ich auch verstehen und kann auch nachvollziehen, wenn man sagt, nee, okay, den ersten muss man nicht mehr spielen, weil der zweite macht alles, was der erste gemacht hat, nur größer und schöner. Kann ich beides irgendwie empfehlen und sehe ich beides als sinnvoll tatsächlich, weil sich vielleicht auch der zweite, wenn man den ersten erst vor kurzem gespielt hat, wie einfach ein super krasser DLC mit Upgrades anfühlt oder sowas. Keine Ahnung, ein Reimagining halt, ja.
Hattest du für dich jetzt schon so den Dragon's Dogma 2 Moment, also den ganz, ganz tollen Moment, dass du sagst, oh, wow, ich bin wieder neu verliebt?
Ja, das ist ja gerade das Geile irgendwie an dem Spiel. Also, ne, das Spiel, ich habe ja schon gesagt, es gibt NPCs und die haben auch schöne Geschichten und es gibt auch eine Hauptstory, die sehr mystisch ist mit Drachen und der Risen One, dem vom Drachen sein Herz geklaut wurde und deswegen ist die Person jetzt quasi unsterblich oder beziehungsweise, es stimmt eigentlich gar nicht, man kann sterben, aber auf jeden Fall ist man mit dem Drachen verbunden und so ein mysteriöses Volk, das eben die Pawns sind, dienen einem jetzt plötzlich und so weiter und so fort. Das ist schon alles ganz nett, aber es ist definitiv ein Gameplay-Spiel. Es ist definitiv im Zentrum, geht es ums Gameplay, ne, auch wie die Städte gestaltet sind. Das sind schon schön gestaltete Städte. Die Leute, die da leben, haben einen Tagesrhythmus und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig sind halt die Dächer im Grunde und die Balkone Plattformen, über die man springt, damit man irgendwelche Schatzkisten erreicht, die irgendwo auf dem Dachgiebel stehen. Ne? Sehr gamey und jeder einzelne Kampf gegen ein großes Monster ist einfach so ein Highlight und ist einfach Action pur und macht einfach wahnsinnig viel Spaß mit dem wirklich auch interessanten Kampfsystem. Weil wenn du zum Beispiel eben so eine Kriegerklasse nimmst, dann ist es nicht so, dass du deinen leichten Angriff hast und deinen schweren Angriff und dann noch irgendwelche Spezialfähigkeiten, sondern du setzt dir quasi auf die verschiedenen Tasten deine verschiedenen Angriffsmuster und mit denen kämpft man dann. Also du kannst einen Rundumschlag lernen, du kannst lernen, dass dein Charakter in die Luft springt und nach oben schlägt, du kannst lernen, dass dein Charakter versucht, Gegner aufzuspießen und dann, solange man Ausdauer hat, immer wieder auf den Gegner einzustechen, solange der am Boden liegt. bewegt. Das sind alles so sehr spezielle Bewegungsmuster und Aktionsmuster, die du dir selber auf die Tasten legst. Und dann musst du wissen, in welchem Moment und in welcher Situation drücke ich jetzt welche Taste, aktiviere ich welches von meinen Bewegungsmustern. Das klingt irgendwie total abstrakt, aber wenn man das dann mal ein bisschen drin hat, funktioniert das sehr gut und hat einen sehr guten Flow. Und weicht sehr stark von allem ab, was ich irgendwie aus anderen Actionspielen kenne. Das ist sehr interessant auf jeden Fall und ein cooles System.
Also wen hast du jetzt gerade so als Vasallen dabei? Auch eines der großen Feature, die wir ja schon angesprochen haben, wie bezeichnend für die Reihe sind?
Also ich habe, da der Charakter-Editor in dem Spiel sehr, sehr mächtig ist, also man kann wirklich sehr viel bauen. Der erlaubt einem jeden einzelnen Knochen im Gesicht und so weiter und die Armlänge und so weiter und so fort, alles manuell zu verschieben. Und man baut sich ja erst selbst und dann seinen Hauptporn, der oder die dann quasi immer mit dabei ist, und die anderen beiden leiht man sich quasi von anderen Leuten aus, die das Spiel spielen. Also die Hauptporns von anderen, von denen kannst du dir quasi eine Kopie ausborgen, damit du dann vier Leute in deinem Team hast, dich eingeschlossen.
Ich ahne und, schon, wohin das geht. Oh, oh, oh.
Was, wieso?
Ich wüsste wahrscheinlich gleich die YMCA-Leute zusammen haben, keine Ahnung.
Nee, nicht ganz. Also bei den anderen, da weiß man immer nie, was man kriegt, ne? Das kann man nicht wirklich beeinflussen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn und auch viel Spaß mir auf jeden Fall, dass ich da immer so thematische Charaktere baue. Das habe ich schon im ersten Teil gemacht. Da habe ich irgendwie einen sehr alten Mann und die Enkeltochter zum Beispiel mal so gebaut als Thema, ne? Oder irgendwie sowas in der Art, so Kombination. Ja, genau, so ein bisschen. Und diesmal habe ich einfach als meine Hauptfigur Zelda aus Legend of Zelda nachgebaut, eben als Magierin und jetzt als Schwertkämpferin, weil ich drauf hin skille, damit ich später dann magische Schwertkämpferin werden kann, was halt einfach zu der Figur Zelda am besten passt. Und ich habe mir als Hauptporn Link gebaut aus
nicht Mario.
Der Zelda-Reihe. Mario und Luigi wäre auch ziemlich gut, ja. Finde ich auch.
Ja, oder
gut.
Zelda und Mario. Nee,
das fühle ich nicht, nee.
Ich auch aber nicht, ja. Aber ich habe es mal vorgeschlagen, ja.
Ich habe mir auf jeden Fall Link jetzt als Bogenschützen gebaut und der soll dann auch noch Schwertkämpfer werden, damit der magischer Bogenschütze werden kann. Nee, warte mal, das macht keinen Sinn. Ist egal. Und die Pawns, die man sich von anderen Leuten ausleiht, die haben immer ein fixes Level. Also solange die in deiner Welt sind, leveln die nicht hoch. Die haben immer das Level, das sie hatten, als du sie ausgeliehen hast. Das heißt, das Spiel ermutigt dich dazu, dass du die immer wieder durchtauschst. Du hast dann nicht immer dein festes Team. Das macht auch deswegen Sinn, weil abgesehen von Ausrüstung und Fähigkeiten und Skills und Bewaffnung und so weiter und so fort, lernen die Pawns dazu. Das ist eben ein sehr cooles und interessantes Feature, das eben der erste auch schon hatte. Das bedeutet im Grunde, dass wenn ich mit irgendwelchen Pawns, ob es jetzt meiner ist oder geliehene, irgendeine Quest mache oder eine optionale Höhle entdecke oder einen Schatz entdecke, dann sagen die manchmal so Sätze wie, oh, noch nicht mal mein Meister in meiner Welt hat diesen Schatz gefunden. Das muss ich ihm das nächste Mal sagen, wenn ich wieder bei ihm bin. Und genau das passiert dann tatsächlich. Also die lernen über die Welt und nehmen die Informationen mit in andere Welten oder bringen die mit nach Hause, wenn die in anderen Welten waren. Und plötzlich sagt dann entweder der eigene Pawn oder jemand, den man eben zufällig dabei hat, so, ah, die Quest habe ich schon in einer anderen Welt gemacht. Ich weiß genau, wo wir hin müssen. Folg mir einfach. Und dann kann man das Kommando geben von, ja, lauf voraus. Und dann läuft er wirklich voraus und winkt immer so hinterher von wegen, hier lang, da müssen wir jetzt lang. Und dann erledigt der basically die Quest für einen. Man muss schon noch irgendwo hinlaufen und mit Leuten reden. Aber der zeigt einem genau, wo was liegt und was man machen muss. Genauso lernen die, wie man Gegner effektiv bekämpft und rufen dann, ja, die kenne ich schon, die muss man mit Feuer bekämpfen. Und dadurch, dass man möglichst viel ausleiht und austauscht und sowas, lernen die wirklich auch wirklich Informationen über die Welt und geben dann Tipps. Und das ist halt ein super spannendes Feature, finde ich.
Super, und irgendwann ist mein Porn plötzlich wieder da und ist super traumatisiert, weil dann irgendjemand anderes Quest drin war, keine Ahnung. Finde ich aber super spannend. Ich frage mich, wie da das Balancing funktioniert und ob es da nicht irgendwann ein Chaos entsteht oder dass ich dann irgendwann, ach nee, ich stelle mir das gerade super kompliziert vor, so tief bin ich jetzt auch noch nicht drin, aber es klingt.
Nee, also das Ganze ist Level gelockt, relativ, also soft gelockt im Grunde, weil wenn sich jemand deinen Porn ausleiht oder auch durch andere Aktionen im Spiel, kriegst du so eine gewisse Porn-Währung, ne? So eine Vasallen-Währung. Und die brauchst du, wenn du Vasallen ausleihen willst, die höherlevelig sind als du. Und je höher das Level von deinem abweicht, desto teurer wird's. Das heißt, so welche auf deinem Level und niedriger sind immer kostenlos und ab dann wird's teuer. So wird quasi sichergestellt, dass die Leute, die du dabei hast, jetzt nicht irgendwie total übermächtig sind oder einen viel zu großen Erfahrungsschatz haben und das ganze Spiel für dich lösen. Man kann schon ordentlich investieren und sich mal jemanden holen, der 4 Level höher ist, und das merkt man auch stark, aber halt auch nur für die Dauer, bis du hinterher gelevelt hast, ne?
Ja. Das ist einfach Darkest Dungeon nur als, als Rollenspiel, ist ja super weird. Ach ja. Hast du irgendwie schon Storytechnik irgendwas Geiles für dich erlebt, wo du sagst, boah, jetzt am Wochenende werde ich 40 Stunden reinbuttern?
Also, die Hauptstory ist definitiv interessant, gerade wenn man das Original gespielt hat, weil, und ich werde jetzt das Original hardcore spoilen, aber mein Gott, im Original wird quasi, nachdem man es das erste Mal durchgespielt hat, etabliert, dass die Welt einen festen Zyklus hat, einen festen Loop. Es ist immer wieder das Gleiche. Immer wieder kommt der Drache, immer wieder gibt es diesen Arisen One, der sich dem Drachen stellt, dessen Herz gestohlen wird, die beiden sind verbunden. Der Arisen muss seine Quest durchlaufen, besiegt den Drachen und wird dann zum Gott der neuen Welt. Und dann beginnt der Zyklus von vorne. Und das ist auch sehr schön in Dragon's Dogma 1 ins New Game Plus integriert, weil mit deiner ersten Heldentruppe spielst du das Spiel normal durch, besiegst den Drachen und besiegst dann quasi den ursprünglichen Gott der Welt und seinen Pawn auch. Und dann startest du in New Game Plus, du baust dir neue Charaktere, spielst es durch mit verbesserter Ausrüstung, also du nimmst alles mit. Die Ausrüstung, die du anhattest, während du den Drachen besiegt hast, ist sogar Drachenblut besiegelt und super stark jetzt und so weiter und so fort. Kannst andere Klassen probieren und ganz am Ende triffst du dann auf deinen Charakter und deinen Pawn, die du im ersten Spieldurchlauf hattest, musst die besiegen, wirst zur neuen Gottheit, kannst ein neues Spiel starten und der Zyklus beginnt von vorne. Ja. Und jetzt im zweiten Teil wird am Anfang angedeutet, dass durch irgendeinen Fluch, durch irgendwas Ungewöhnliches, was Mächtiges, dieser Zyklus verändert und durchbrochen wurde. Und deswegen befinden wir uns jetzt so ein bisschen in dieser Parallelwelt von der aus dem ersten Teil, weil irgendwas ist schiefgelaufen, dieser Zyklus hat nicht funktioniert. Wir sind plötzlich irgendwie, bevor wir gekrönt wurden, wurden wir irgendwie verbannt und irgendwo in die Sklaverei geschickt und unsere Erinnerungen wurden gelöscht und die Welt, gerade wenn man den ersten gespielt hat, merkt man, ist jetzt plötzlich irgendwie ein bisschen anders und irgendwas ist falsch, ne? Und das ist ganz interessant, das ist ganz spannend, aber ich würde sagen, die Hauptstory ist eher so der große Mystery-Überbau, der schon ganz cool ist. Aber die Stärke, wenn es um die Story geht, sind definitiv so diese kleinen Quests mit diesen ganz normalen NPCs. Weil es ist ganz oft so, dass man am Anfang wirklich überhaupt keinen Bezug zu den Figuren hat, weil die sehen alle relativ austauschbar an. Ne? Das sind normale Menschen. Das ist nicht so, dass die irgendwie besonders auffällig designt werden oder so. Aber jeder einzelne oder viele von diesen NPCs in den Städten haben eben so ihre eigenen Geschichten, ihren eigenen Tagesablauf, ihre eigenen Geheimnisse. Und wenn man die ein bisschen kennenlernt und ein bisschen mit denen redet, auch ihre eigene Quests. Und man lernt wirklich so die Figuren kennen, so im Kleinen. Und das ist sehr schön gemacht, das ist sehr liebevoll gemacht. Das gefällt mir richtig gut. Und da habe ich Bock drauf, da 40 Stunden jetzt am Wochenende reinzustecken. Also wenn ihr das hört, habe ich das schon gemacht wahrscheinlich. Und weniger die große Hauptstory, die antreibt, sondern wirklich so das kleine Miteinander mit den NPCs. Das ist ganz schön. Das war ja auch im ersten Teil so ein lustiges Feature und so ein geiles Feature, weil es gab quasi in dem Spiel am Ende so ein bisschen die Damsel in Distress. oder auch den Damsel in Distress, wenn man das so sagen kann oder will. Denn der Drache hat irgendjemanden entführt dann quasi. Das passiert erst gegen Ende und man muss die Person dann retten. Und das ist auch so der Love Interest dann plötzlich. Und das wirklich Coole und wirklich Clevere ist, dass Dragon's Dogma 1 das danach entschieden hat, mit welchem NPC du die meiste Zeit verbracht hast.
Ja.
Und sehr viele Leute, die halt einfach nicht so viel Nebenquests gemacht haben, ne, die sich nicht so um die NPCs gekümmert haben, hatten halt dann als Damsel in Distress den Schmied. Weil da waren sie halt die meiste Zeit. Und das ist halt schon sehr, sehr geil. Da bin ich sehr gespannt, ob der zweite Teil auch irgendwie sowas in die Richtung macht. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ich bin ja mega unterhalten. Wie sieht's mit diesem neuen mystischen Volk aus, das jetzt etabliert worden ist, das in so Ruinen lebt, wenn ich das richtig sehe?
Ah, diese Katzen.
Genau, die Katzen.
Im Endeffekt spielen die bis jetzt zumindest nicht wirklich eine große Rolle. Die unterscheiden sich nicht von Menschen in ihren Skills. Die haben die gleichen Klassen wie alle anderen. Im Grunde ist es jetzt nur eine Option, dass man neben Menschen und Elfen, also Menschen mit spitzen Ohren, eben auch so ein Katzenvolk, so Khajiit-mäßig wie aus Elder Scrolls spielen kann. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es da nicht wirklich irgendwie relevante Merkmale. Wenn, dann habe ich es überlesen oder mir ist es nicht aufgefallen auf jeden Fall. Ist, glaube ich, rein kosmetisch, dass es die jetzt gibt. Warum nicht? Mehr für den Charaktereditor quasi.
Ich finde es ja interessant, wir hatten nämlich schon mal in der Spectacular-Folge darüber gesprochen, da hattest du den Nachtmodus von Dragon's Dogma so unglaublich gelobt als eines der Beispiele für eine gute Nacht in Videospielen. Wie sieht's denn mit dem zweiten Teil aus? Ängstigt dich die Nacht immer noch?
Ja, oder die haben wieder? Das im Grunde aus dem Die haben das aus dem ersten Teil halt auch das wieder 1:1 übernommen. Die Nächte sind sehr dunkel. Man hat nur seine Laterne am Gürtel mit begrenztem Öl. Also du musst Öl mit dir führen, wenn du die Laterne auffüllen willst. Es ist immer noch eine gute Idee, vor allem tagsüber zu reisen. Aber tatsächlich haben sie durch ein Feature, dem ich auch deswegen tatsächlich so ein bisschen kritisch gegenüberstehe, die Nächte sehr stark entschärft. Denn es gibt jetzt überall in der Welt Campingplätze. Das sind so Lagerfeuer, die noch so ein bisschen glühen. Und wenn du ein Campingset dabei hast, das muss man mit sich führen, das ist sehr schwer, ne? Es gibt eine Gewichtsbegrenzung, also du musst schon ein bisschen planen, was du mitnimmst, aber wenn du so ein Campingset mitnimmst oder zwei, dann kannst du halt jederzeit campen und die Nächte einfach überspringen und dein Team vollständig heilen und das entschärft das Ganze sehr stark. In gewisser Weise macht das Sinn, weil die Welt sehr viel größer ist und es ist sehr viel schwieriger wie im ersten Teil, so eine Expedition tagsüber zu planen und durchzuziehen, aber gleichzeitig macht es auch die super gefährlichen Nächte, die eben sehr dunkel sind, es spawnen ständig Skelette und Geister, die super nervige Gegner sind. Du siehst nichts in den Kämpfen, es ist komplettes Chaos. Es kommen wieder irgendwelche Dunkelwölfe in den Lichtschein und packen irgendwelche von deinen Begleitern, Begleiterinnen und ziehen die so in die Dunkelheit. Sieht mega cool aus und ist super, super nervig und super gefährlich. Und das wird halt sehr stark entschärft dadurch in dem zweiten Teil. Ne? Durch die Ochsenfahrten und die Lagerfeuer sind die Nächte nicht mehr. Aber das sind die vermeidbarer, würde ich sagen. Und das finde ich eigentlich fast schade, weil das war natürlich im ersten Teil schon eine geile Dramaturgie, wenn du irgendwie von A nach B läufst und dann steht dir plötzlich so ein Zyklop im Weg und dann musst du gegen den kämpfen und der Kampf eskaliert komplett und es ist crazy shit, ne? Und dann ist der Kampf vorbei, du hast gewonnen, es ist so die Erleichterung und du guckst in den Himmel und denkst dir, oh shit, Abend droht und ich bin gerade mal auf halbem Weg, ich schaff's nicht mehr tagsüber. Gerade am Anfang, in den ersten Spielstunden, war das halt super cool, weil du wusstest, jetzt die nächsten Stunden werden die Hölle. Später hat man dann mächtige Lichtzauber und so weiter, dann geht das schon. Aber ja, das ist jetzt eben nicht mehr so zentral drin, habe ich das Gefühl.
Also
kann man viel leichter umgehen.
Lässt du dein Campingset zu Hause, damit du noch diesen Panache hast, oder wie?
Nee, ich nehme das natürlich mit, weil die Nächte wirklich die Hölle sind. Aber ich finde es fast schade, dass man nicht ab und zu doch gezwungen wird, diese Nächte. Beziehungsweise, ich bin mir sicher, man kann noch in blöde Situationen geraten, ne? Die Wege sind wirklich lang. Vielleicht verliert man sich beim Erkunden, weil man wieder eine Höhle findet. Man hat sein Campingset schon verbraucht oder vergessen. Ich glaube, dann gerät man in genau die gleiche Situation. Das ist schon noch im Spiel drin. Es ist nur leichter, dass man jetzt dem entgeht.
Liebe Cake People, ich glaube, damit haben wir den Beweis, wenn Sebastian in Elden Ring einen Easy Mode hätte, würde er ihn nutzen. Genauso, er hat eigentlich quasi jetzt einen Easy Mode für die Nächte in Dragon's Dogma 2 und er nutzt ihn. Man muss ihn eigentlich wieder wegnehmen, damit er wieder spannende Nächte hat.
Ja, warum brauchst du denn da einen Beweis? Das ist doch genau mein Argument, das ich immer bringe, dass ich den nutzen würde, wenn sie ihn geben würde.
Aber wir
würde,
haben jetzt den Beweis. Wir haben den Beweis. Bei Elden Ring ist halt die ewige Theorie, weil es den Easy Mode nicht gibt. Und das ist halt immer nur die Prophezeiung dessen. Aber damit haben wir auch den Beweis, den faktischen Beweis in einem anderen Spiel.
Also für mich war das schon immer bewiesen.
Für mich hat sich Prophezeiung erfüllt. Na dann. Hast du jetzt mit dem Ausblick darauf, weil ja, zur Zeitpunkt der Aufnahme, also zur Zeitpunkt der Folge werden die Leute schon den Sebastian haben, der 40 Stunden hinter sich hat. Aber gerade aktuell rede ich mit dem Sebastian, der diese 40 Stunden noch nicht hinter sich hat. Hast du Fragen, Befürchtungen an die Zeit, die dir jetzt noch bevorsteht? Bezüglich des Spiels?
Befürchtungen ehrlich gesagt eigentlich nicht. Fragen, also zum Beispiel, was für mich wirklich noch ein großes Fragezeichen ist, ist, wie groß die Welt tatsächlich ist. Weil man kann sich so ein Map-Screen angucken und ich war jetzt während meiner gesamten Spielzeit eigentlich in der großen zentralen Hauptstadt und in drei Dörfern. Und die Wege dazwischen bin ich immer wieder mal gelaufen. Ne? Das war so meine Spielwelt bis jetzt. Und die war schon ziemlich groß. Wenn man jetzt den Kartenscreen mal bewegt, könnte es aber sein, dass die Welt unfassbar gigantisch groß ist. Ne? Ich will mich da bei sowas auch nicht spoilen. Deswegen habe ich das jetzt auch nirgends gegoogelt oder so. Ich will gar keine komplette Map sehen. Ich will mich da selber überraschen lassen. Aber es könnte sein, dass von dem Bereich, den ich jetzt kenne, es noch sehr, sehr weit runter in den Norden geht. Man kann in diesem Fog of War, diesen Schatten auf der Karte schon erahnen, dass sehr viel davon mehr sein wird. Aber es sieht so aus, als gäbe es da noch eine große Landmasse, eine sehr lange Küstenregion und unten dann nochmal so eine Halbinsel. Das sieht schon nach einer gigantisch großen Map aus. Und ich freue mich schon auf die Reisen dahin, wenn es denn wirklich so riesig ist.
Hattest du irgendwelche signifikanten Schwächen am ersten, selbst als Fanboy?
Der erste hatte definitiv einige Schwächen und witzigerweise haben auch die fast 1:1 in den zweiten Teil übernommen, also nicht mal das haben sie irgendwie verbessert. Also für viele war ein Kritikpunkt schon immer, ne, die Wege, die man immer wieder laufen muss und überall sind die gleichen Gegner immer wieder auch, das habe ich ja schon erwähnt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das im zweiten Teil auch so ist, dass immer an den gleichen Stellen die gleichen Gegner spawnen. Ich hatte schon definitiv Variationen an einigen Stellen, kann aber sein, dass das deswegen war, weil ich da immer auch gerade eine Quest hatte, ne, die mich da vorbeigeführt hat. Weiß ich jetzt nicht, wenn immer die gleichen Gegner an den gleichen Stellen spawnen, kaschiert der zweite Teil das sehr viel besser, schon alleine, weil die Welt sehr viel größer und es sehr viel mehr so Seitenwege und Gassen gibt, die man nehmen kann. Deswegen dürfte das, glaube ich, auch nicht mehr so ins Gewicht fallen, wenn es so ist, dass immer die gleichen Gegner an den gleichen Locations spawnen. Aber was ein wirklich es macht jetzt das Spiel nicht kaputt oder so, aber es ist schon echt ein großer Negativpunkt vom ersten Teil gewesen und der ist wirklich 1:1 im zweiten Teil, ist das Inventar. Das ganze Inventarmanagement, das Crafting-System, das war im ersten Teil und ist im zweiten Teil wirklich immer noch genauso furchtbar umständlich, furchtbar klobig und unübersichtlich. Dein Inventar ist voller Items. Du weißt anfangs überhaupt nicht, was die alle machen. Die haben zwar so kleine Markierungen, aber was bedeutet was? Was kann ich verkaufen? Ist auch aus den Texten nicht ersichtlich. Was brauche ich zum Craften? Das kann man meistens dann schon. Das hat eine eigene Kategorie, Crafting, aber trotzdem. Und du musst halt, wenn du dein Inventar managen willst, musst du halt quasi entweder direkt in das Crafting-Menü gehen. Das wurde tatsächlich im Vergleich zum ersten Teil ein bisschen verbessert. Das ist übersichtlicher. Aber das ist quasi ein separates Menü neben dem Inventar. Wenn du irgendwas aus deinem Inventar in deinem Lager lagern willst, musst du zu einer Person gehen, musst zu der Person sagen, also den Menüpunkt auswählen, Inventar managen. Dann wählst du den Menüpunkt Items lagern. Dann kannst du Items in dein Lager schieben. Dann verklickst du dich und schiebst versehentlich was rein, was du eigentlich behalten wolltest. Dann gehst du da wieder raus, redest wieder mit der Person, sagst zu ihr Lager verwalten. Items aus dem Lager nehmen, dann nimmst du Sachen wieder aus dem Lager und das ist halt alles, das war schon zu Zeiten von Dragon's Dogma 1 veraltet wie nix Gutes und der zweite hat das einfach immer noch genauso. Das war wirklich so der eine Punkt, wo ich mir dachte, ich bin gespannt, wie sie das verbessern, weil das war schon echt nicht gut im ersten und es hat sich einfach nichts verändert. Und das ist wirklich erstaunlich für mich, ehrlich gesagt. Das ist so ein 90er Jahre Inventarmanagementsystem, dass die einfach auch nicht wirklich verbessert haben. In einigen kleinen Details, ja, aber im Großen und Ganzen ist es immer noch veraltet und immer noch furchtbar.
Du meintest es natürlich nostalgisch.
Ja, ja.
Das klang auch sehr überzeugt. Ich bin, vor mir steht ein langes Wochenende und ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, weil jetzt könnte ich Rise of the Ronin weiter vertiefen, jetzt auch eigentlich als Privatspieler, nicht mehr als Tester. Das gleiche gilt natürlich jetzt auch für Dragon's Dogma 2 und ich werde auf keinen Fall beide spielen und ich muss mich für eins von beiden entscheiden und dieses ewige Duell, wer macht jetzt endlich ein japanisches Rollenspiel, Ghost of Tsushima, jetzt wird noch Assassin's Creed Red dieses Jahr kommen und jetzt ist auch noch Rise of the Ronin da. Ich bin ehrlich gesagt, ich möchte das irgendwie erstmal weg von mir schieben. Ich will mich nicht damit beschäftigen und es wird auch Dragon's Dogma 2 sein. Es ist aber trotzdem so, all diese Rollenspiele mit ihren ewigen Stunden, das ist für mich super schwierig. Also gerade, weil ich ein Mensch bin, der so wenig Zeit hat. Aber dann wird es wahrscheinlich doch eher Dragon's Dogma 2 sein.
Also, wenn das noch so ist wie im ersten Teil, hast du zumindest den großen Vorteil, dass du meinen Porn, also den Porn von befreundeten Personen, kostenlos ausleihen darfst. Das heißt, du hast von Anfang an ein Level 20 Bogenschützen-Link, wenn du willst.
Wisst ihr mal, und dann mache ich dir Mario.
Erleichtert einem den Start.
Dann mache ich dir Mario.
Genau. So. Genau.
Sehr gut. Dann mache ich mal Mario und Luigi. Du hast Zelda und Link. Vor allem cool, dass du Zelda wirklich spielen kannst, was man ja bisher in keinem wirklichen Legend of Zelda-Spiel spielen kann. Ne?
Nur in den Spin-Offs.
In den Spin-Offs. Genau. Super schlimm, super schlimm. Nee, faszinierender Monat, faszinierendes Jahr, muss ich sagen. Und dabei sind wir erst im März. Ich bin gespannt, ja, wo da noch die Reise hingeht. Hast du auf deinem super schlauen Zettel mit dem übelst hohen IQ, dieser Zettel, hast du da noch irgendwas draufstehen, was du noch loswerden möchtest, was du der Welt noch mitteilen möchtest? Zettel.
Also zu dem, dass du dich nicht entscheiden kannst, welches Spiel du spielen willst, ne? Ich finde Dragon's Dogma 2 bis jetzt sehr gut. Ich habe tierisch Bock, das weiterzuspielen und ich würde das grundsätzlich auch wirklich allen empfehlen, die das jetzt auch nur ansatzweise interessant finden, über das wir gerade geredet haben. Aber jetzt podcasten wir doch schon lange miteinander und wir haben schon über viele Spiele geredet und ich würde tendenziell sagen, ich glaube, dir wird's nicht gefallen. Ich glaube, das ist kein Spiel für dich. Ich glaube, das ist dir zu Gameplay-lastig und zu chaotisch auch in den Kämpfen. Würde ich so einschätzen.
Ich lasse das.
Aber ja,
der Zukunfts-Michael, der höher gelevelte Michael wird dir diese Frage beantworten, aber mein Freund, ich nehme das auf jeden Fall mit, deine Warnung.
Bin ich sehr gespannt. Ja, genau. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Außer, dass ich echt sagen muss, dass Capcom gerade jetzt auch mit dem Release und letztes Jahr Resident Evil 4 Remake und so weiter, ne, die haben aktuell schon einen fantastischen Track Record, was ihre Spiele angeht. Und die sind gerade gut dabei, echt gerade so mein Lieblingspublisher zu werden. Wenn die das Niveau aufrechterhalten können, da muss ich schon sagen, wow, also bei was auch immer Capcom aktuell macht, die sollen damit weitermachen, das funktioniert. Sehr, sehr cool auf jeden Fall, muss man schon mal sagen an der Stelle.
Dino Crisis vermisse ich immer noch.
Das stimmt, aber ja. Und wenn ich das sage, ne, natürlich meine ich damit die Entwicklungsteams dahinter, nicht die Firma Capcom, weil die ist ein großes, böses Konglomerat, so wie alle großen, bösen Firmen, aber die kreativen Menschen dahinter, die kleinen Teams auch oder auch die größeren Teams, ne, die Menschen, die die Arbeit leisten, die sind großartig, an die gehen die Credits.
Kriegt ihr auch von mir.
So. Na gut. Ja, keine Ahnung. Von mir aus können wir auch schon Schluss machen. War, glaube ich, ein ausführlicher erster Eindruck von dem Ganzen. Wir können da gern in ein, zwei Wochen, wenn wir mal wieder eine Talk-Folge haben, noch mal so ein bisschen rekapitulieren, wie sich meine Sicht auf das Spiel verändert hat und wie deine Sicht auf das Spiel ist, wo du dann auch vielleicht ein bisschen länger gespielt hast und ob meine Prognose richtig ist, dass es vielleicht nichts für dich ist. Wäre so mein Gefühl.
Wenn ich wütend im Gespräch bin, merkst du es wahrscheinlich.
Ja, bin ich gespannt.
Dann rede ich wieder über Alone in the Dark.
Genau. Ja, cool. Leute, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass auch ihr dabei wart. Ich hoffe, dieser Ersteindruck hat euch gefallen und euch vielleicht auch bei einer möglichen Kaufentscheidung geholfen. Schaut es euch an, ich kann es wirklich empfehlen. Wenn ihr das Ganze jetzt auf YouTube hört, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Tut es, abonniert und liked und kommentiert und was auch immer der Algorithmus gerne mag, rein damit. Und wenn ihr das Ganze jetzt als Podcast hört, dann freuen wir uns über wir freuen uns auch über eine sehr positive.
Sehr positive.
Genauso der Satz. Funktioniert in beide Richtungen. Also immer her damit, freuen wir uns sehr drüber. Auf Discord könnt ihr mit uns über alles Mögliche diskutieren und auf Steady könnt ihr das Projekt finanziell unterstützen und bekommt dafür super viel Bonus-Content. Links zu absolut allem findet ihr in der Infobox oder den Shownotes. Schaut da gerne rein. Spielt Dragon's Dogma 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Leute.